Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon, schönen guten Abend. Am kommenden Montag entscheidet sich, ob die Regierungskrise in Österreich endgültig zur Staatskrise wird. Dann muss sich Kanzler Kurz einem Misstrauensvotum stellen. Fällt er durch, ist das Land ganz ohne Regierung. Mitentscheiden werden das maßgeblich auch die Sozialdemokraten. Welche Gedanken sie momentan durchspielen, das bespreche ich gleich mit einem deutschen Genossen. Karl-Heinz Brunner ist im Vorstand der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe im Bundestag und gleichzeitig Mitglied der österreichischen SPÖ. Theresa May ist beim Versuch, ihren Brexit-Deal durchzusetzen, auf die oppositionelle Labour-Party zugegangen. Das Parlament solle nochmal über ein mögliches zweites Referendum abstimmen dürfen. Wie das ankommt, frage ich gleich unseren Korrespondenten in London. Und Einigung bei der Grundrente, zumindest innerhalb der SPD. Auch das gleiche Thema hier im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wieder geht ein ereignisreicher Tag in und rund um der Wiener Hofburg zu Ende nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos von Ex-Vizekanzler Strache. Der österreichische Bundespräsident hat alle FPÖ-Minister entlassen. Ersetzt werden sollen sie durch fachlich einwandfreie Übergangsminister. Über allem schwebt aber der kommende Montag, an dem die Regierung Kurz endgültig beendet werden könnte. Vor dem Misstrauensvotum hat der Bundespräsident am Abend in seinem Amtssitz an die Vernunft aller Parteien appelliert. Srdjan Govedarica.
Ein aufregender Tag geht mit einem moralischen Appell zu Ende. Ausgesprochen zur besten Sendezeit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Jetzt ist nicht die Zeit der Wahlkampfreden. Ich appelliere an alle Verantwortungsträger in diesem Land, die politische Verantwortung auch für dieses Land zu tragen. Denken Sie bitte jetzt nicht daran, was Sie für Ihre Partei kurzfristig herausholen können, sondern denken Sie daran, was Sie für Österreich tun können.
Van der Bellen entschuldigte sich bei seinen Landsleuten für das Bild, das die Politik in den vergangenen Tagen bei ihnen hinterlassen haben könnte. Mit Blick auf die kommenden Tage sagte er:
Nur Mut und etwas Zuversicht. Wir kriegen das schon hin. Wir haben das in der Vergangenheit auch immer geschafft. Das ist ja etwas typisch Österreichisches.
Auch Tag 5 der Krise in Österreich war sehr ereignisreich. Im Mittelpunkt stand die Wiener Hofburg, der Amtssitz des Bundespräsidenten und die Frage, wie die Übergangsregierung bis zur Neuwahl im September aussehen soll. Alexander Van der Bellen erklärte, dass ihn Heinz-Christian Strache nun schriftlich um Entlassung gebeten habe. Außerdem habe ihm Bundeskanzler Kurz vorgeschlagen, Innenminister Kickl zu entlassen, woraufhin ihn alle FPÖ-Minister um Amtsenthebung gebeten hätten.
Ich beabsichtige, allen diesen Ersuchen zu entsprechen.
Außenministerin Karin Kneißl hingegen soll im Amt bleiben. Sie ist parteilos, wurde aber von der FPÖ nominiert. Jetzt ist Sebastian Kurz am Zug.
Der Bundespräsident hat mich beauftragt, nach den Rücktritten und Entlassungen eine funktionierende Bundesregierung sicherzustellen und die frei werdenden Positionen mit Expertinnen und Experten aufzufüllen.
Kurz sagte dem Präsidenten zu, ihm möglichst schnell Vorschläge zu präsentieren. Van der Bellen wird dann Gespräche mit den Kandidaten führen und diese dann gegebenenfalls ernennen. Das sind die Kriterien.
Insbesondere für das Innenressort, aber auch für alle anderen Ressorts gilt, dass die vorzuschlagenden Personen fachlich über die Parteigrenzen hinweg anerkannt und integer sein müssen.
Für Bundeskanzler Sebastian Kurz steht weiterhin ein Misstrauensantrag im Raum. Er wird wahrscheinlich bei einer Sondersitzung des Parlaments gestellt werden, die am kommenden Montag stattfinden soll. Die Opposition wollte einen früheren Termin, doch Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka, ein Politiker der Kanzlerpartei ÖVP, hat eine andere Entscheidung getroffen.
Es geht also nicht um europäische Themen, sondern um innenpolitische Themen. Und mein Vorschlag wird lauten und auch die Einberufung der Sitzung für den Montag, den 27. Mai, sie festzusetzen.
Die Initiative für den Misstrauensantrag stammt von der kleinen Oppositionspartei Liste Jetzt. Sie hat 7 Abgeordnete im Parlament, die gegen Kurz stimmen werden. Klar ist auch, dass die 61 Abgeordneten der Kanzlerpartei ÖVP und die liberalen Neos, sie haben 10 Mandate, dem Antrag gegen Kurz nicht zustimmen werden. Diese 71 Stimmen sind allerdings zu wenig, um Kurz im Amt zu halten. Es kommt also auf die Stimmen der FPÖ und der Sozialdemokraten an. Die beiden Parteien wollen erst in den kommenden Tagen entscheiden, was sie in der Sondersitzung tun werden.
Alles ist also möglich in Österreich. Und wir haben es gehört, den Sozialdemokraten kommt beim Misstrauensvotum am Montag so etwas wie die Rolle des Züngleins an der Waage zu. Aber über ihre Haltung ist sich die größte Oppositionspartei noch nicht so ganz sicher. Vor der Sendung habe ich Karl-Heinz Brunner gefragt, was er der SPÖ empfehlen würde. Brunner sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag, ist im Vorstand der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe und er ist auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Er rettet seinen österreichischen Genossen.
Sie sollen mal zuerst eine kluge Entscheidung treffen am Montag. Und diese Entscheidung muss eine kluge Entscheidung für Österreich sein. Ob man Kurz durchfallen lässt oder zu Kurz hält, hängt an Sebastian Kurz selbst. Sebastian Kurz hat sich mit der FPÖ eingelassen. Er hat sich auf diesen Höllenritt eingelassen und muss jetzt sehen, wie er aus diesem Höllenritt herauskommt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, wen Kurz, falls er überhaupt im Amt bleiben sollte, nunmehr als Kabinettsmitglieder vorschlägt, um Österreich eine Stabilität bis zu den Neuwahlen zu geben. Und ich sage ganz offen, ich halte eine Stabilität unter Beibehaltung der ÖVP-Mitglieder und nur Auffüllen der FPÖ-Mitglieder für zumindest hinterfragenswert.
Das ist auch die einhellige Meinung der SPÖ, Stand jetzt. Aber es ist ja doch schon ein bisschen komisch, dass die SPÖ in Österreich zumindest bislang noch keine eindeutige Position bezogen hat, wie sie am Montag abstimmen will.
Ja, das ist ja verständlich. Die SPÖ ist wie jede demokratische Partei eine Partei, die zuerst bei den Mitgliedern sich rückkoppeln muss, den innerparteilichen Meinungsbildungsprozess abschließen, um dann als Fraktion, als Club in Wien die richtige Entscheidung zu treffen. Es wäre vermessen, gerade in so einer Situation, ohne Rückkoppelung mit der Basis, ohne Rückkoppelung mit der Partei, den vielen Sektionen, den vielen Bezirken, eine Entscheidung zu verkünden, die dann quasi oder die Mufti von oben nach unten durchdekliniert wird. Dieser Weg, glaube ich, ist richtig. Und die neue Parteivorsitzende der SPÖ, sie ist ja nicht mehr ganz neu, aber sie ist noch relativ neu, glaube ich, geht hier den richtigen Weg, die Basis mit einzubeziehen.
So viele Möglichkeiten gibt es ja aber gar nicht. Also einmal wäre die Möglichkeit, die ÖVP allein Übergangsregierung zu dulden, zu tolerieren. Die andere Variante wäre, Kanzler Kurz das Misstrauen auszusprechen und damit quasi aber das Land auch in eine Staatskrise zu manövrieren, oder?
Also in der Staatskrise zu manövrieren, Österreich ist derzeit in einer sehr, sehr instabilen Situation. Diese instabile Situation hat die derzeitige ÖVP-FPÖ-Regierung verursacht. Diese Instabilität ist nun gefordert, wieder in ein stabiles Fahrwasser zu kommen, ohne, und das sage ich auch ganz deutlich auch aus Deutschland aus und dem deutschen Blick, ohne dabei die demokratischen Willensbildungsprozesse der österreichischen Wählerinnen und Wähler außer Acht zu lassen.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Na, die österreichischen Wählerinnen und Wähler haben bei der letzten Nationalratswahl Entscheidungen getroffen. Sie haben politischen Gruppierungen ihre Stimme gegeben. Sie haben dazu verholfen, dass die ÖVP 61 Sitze, die SPÖ 52 Sitze und, wenn ich richtig mich erinnere, die FPÖ 51 Sitze bekommen hat und dann noch die Neos und Kleinere auch mit drin sind. Mhm. Und wir werden natürlich darauf achten müssen und meine Genossinnen und Genossen in Österreich werden dies auch tun, dass diese Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat nicht auf kaltem Wege durch das Ausscheiden der FDPÖ auf den Kopf gestellt wird.
Also das hieße, es gäbe für Sie auch noch die dritte Variante, nämlich eine große Koalition. Dann würden quasi ÖVP und SPÖ zusammengeben, nach gutem deutschem Vorbild.
Es gibt alle möglichen Konstellationen, ob es eine große Koalition geben kann in Österreich oder nicht. Das müssen die Genossinnen und Genossen vor Ort mit entscheiden. Aber auch diese Konstellation ist im Raume. Oder es ist im Raume, dass SPÖ und ÖVP sich gemeinsam auf ein Übergangskabinett verständigen, das die Neuwahlen herbeiführt. Da gibt es so viele Konstellationen und dieses Wochenende ist noch so lang bis zum Montag. Da können so viele Dinge geschehen. Wir hatten ja vor einer Woche auch nicht damit gerechnet, dass das, was wir immer in den Raum gestellt haben, nunmehr durch ein Video unter Beweis gelegt wird.
Aber Empfehlungen würden Sie nicht abgeben?
Empfehlungen würde ich jetzt nicht abgeben, weil ich mich bei Empfehlungen zurückhalte, insbesondere dann, wenn ich nicht mit vielen Mitgliedern der Partei vorher gesprochen habe.
Eine Variante haben wir auch noch nicht angesprochen, das wäre ein Bündnis mit der FPÖ, also SPÖ und FPÖ. Das hat die Sozialdemokratische Partei auch noch nicht ausgeschlossen. Was würden Sie davon halten?
Also ich persönlich halte davon überhaupt nichts, denn die FPÖ ist eine rechtsnationale Partei und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sollten dies nicht tun. Der Sündenfall im Burgenland, das sage ich jetzt auch aus deutscher Sicht und als einer, der bei einem Wiener Ortsverein und einer Wiener Sektion der SPÖ ist, dieser Sündenfall ist genug. Ich glaube, wir sollten den zweiten Sündenfall gar nicht in Betracht ziehen.
Wie kommt es dann, dass das nicht ausgeschlossen wird, kategorisch von Ihren Genossen?
Ich gehe davon aus, weil es für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an so weit von der Realität entfernt ist, dass man sich mit dieser Frage überhaupt nicht auseinandersetzen will.
Mhm. Aber ein klares Dementi würde doch das wahrscheinlich etwas aufklären.
Ja, ich würde sagen, klar, das Dementi würde das vielleicht aufklären, aber es ist so selbstverständlich, dass Sozialdemokraten mit der FPÖ keine gemeinsame Sache machen.
Aha. Ich frage mich jetzt aber trotzdem, Sie würden jetzt keine Empfehlung abgeben, habe ich verstanden, aber eigentlich ist es doch für die SPÖ als größte Oppositionspartei doch ein Elfmeter, wenn die Regierung in Wien auseinanderfliegt, dann frage ich mich, warum gibt es da keine klare Taktik, wie die SPÖ daraus Vorteil schlagen kann?
Also zum einen, ich tue noch einmal das Wahlergebnis der letzten Nationalratswahl wiederholen. 61 Sitze die ÖVP, 52 Sitze die SPÖ, 51 Sitze die FPÖ und der Rest, so ich glaube 19 Sitze sind es die übrigen. Und wenn ich dieses Ergebnis widerspiegle, weiß ich, dass keine dieser Parteien ohne entsprechende Koalitionspartner eine Regierung bilden kann. Und wir wissen auch alle, dass in Österreich, und das ist der richtige Weg, vom Bundespräsidenten angeregt, Neuwahlen angestrebt werden. Es ist nun lediglich die Frage, wie der Weg von heute bis zu den Neuwahlen für Österreich stabil gewählt wird. Dieser Weg kann mit einem vollständigen Expertenkabinett stabil auf den Weg gebracht werden. Er kann mit einem geduldeten Kabinett auf den Weg gebracht werden. Er kann mit einem geduldeten Koalitionskabinett auf den Weg gebracht werden. Er kann auch mit Minderheitsregierungen auf den Weg gebracht werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man jetzt an diesem Wochenende ausloten und durchdiskutieren und durchdeklinieren muss. Und am Montag werden meine Genossinnen und Genossen sicherlich die richtige Entscheidung treffen.
Und die Genossen müssen ja da auch im Hinterkopf behalten, wie sie dann am besten gestärkt in diese Wahlen gehen. Und die SPÖ hat da ja schon ein kleines strategisches Problem. Sie muss vor allem Wähler von der FPÖ versuchen zurückzugewinnen, die beim letzten Mal abgewandert sind. Das ist so ein kleiner Spagatversuch, oder? Wie kann man das schaffen?
Den Spagat, den müssen alle demokratischen Parteien immer wieder und aufs Neue versuchen, wenn rechtspopulistische Parteien am Start sich befinden oder auf dem Spielfeld sind. Eines ist für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Österreich jetzt aber prioritär und wichtig. Und es sollte eigentlich für alle demokratischen Parlamentarier in Österreich wichtig sein. Stabilität für Österreich, es geht zuerst um Österreich. Und dann geht es um die strategische Frage, welche Partei jetzt Vorteil hat, welche Partei einen Elfmeter hat, welche Partei gegebenenfalls im Strafraum Vorteil bekommt.
Das Nicht-Festlegen der SPÖ jetzt vor Montag klingt aber doch so ein bisschen nach Herumlavieren oder Taktieren.
Also erstens ist kein Herumlavieren. Ich sage es mal ganz deutlich. Seit Montag ist eine neue Situation in Österreich da. Und demokratische Parteien werden demokratische Entscheidungen auf demokratischem Wege fällen. Das, was manche gerne haben würden, dass die Entscheidung von oben getroffen wird, wird bei der Sozialdemokratie nicht erfolgen. Das ist unser Markenkern, demokratische Entscheidungen auf demokratischem Weg.
Sagt Karl-Heinz Brunner hier im Deutschlandfunk. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorstand der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe. Und morgen früh zum Thema im Interview ist Peter Pilz, ebenfalls österreichischer Politiker, Mitinitiator des Misstrauensvotums von der Liste jetzt, 7:15 in den Informationen am Morgen. Jetzt haben wir 23.24 Uhr, der Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Das nächste Thema. Es war groß angekündigt als kühnes Angebot. Jetzt ist klar, was die britische Premier Theresa May darunter versteht. Sie will das Parlament nochmal über die Möglichkeit eines zweiten Brexit-Referendums abstimmen lassen. Die Opposition, die Labour-Partei, sollte damit gelockt werden, um schließlich doch noch für Mays Deal mit abzustimmen. Frage an Tobias Armbruster live in London. Herr Armbruster, wie kühn findet Labour denn dieses Angebot nun?
Also man muss sagen, die Ablehnung kam prompt heute Nachmittag, nachdem Theresa May diese etwa halbstündige Rede gehalten hat. Sie hat das nicht im Parlament gemacht, im Unterhaus, sondern in einer Konzernzentrale in der Londoner Innenstadt. Sie will morgen nochmal im Parlament Genaueres sagen. Aber wie gesagt, die Ablehnung war sofort da, sowohl von der Labour-Partei als auch aus ihrer eigenen Partei, von den Konservativen, von den Liberaldemokraten sowieso. Also sie hat da sicher nicht den großen Wurf gelandet, den sie eigentlich landen wollte. Aber wir können uns das vielleicht mal kurz anschauen, was sie da gesagt hat. Sie ist einen Riesenschritt zugegangen. Das kann man sicher festhalten, einen Riesenschritt auf die Labour-Partei, auf die Partei, auf die sie angewiesen ist, wenn sie ihren Brexit-Deal noch irgendwie durchs Unterhaus bringen will. Und da hat sie unter anderem versprochen, dass sie Arbeitnehmerrechte stärken will, auch mit dem Brexit, dass sie europäische Umweltstandards auf jeden Fall einhalten will. Das soll auch festgeschrieben werden. Und dann ganz wichtig für Labour, es soll nochmal die Möglichkeit geben, dass das Parlament ein zweites Referendum beschließt. Das haben viele in der Labour-Partei gefordert. Und außerdem lässt sie offen, ob man möglicherweise die Zollunion doch noch etwas länger bestehen lässt als bislang geplant. Auch das hatte Labour immer wieder gefordert. Also sicher ein Riesenschritt zu auf Labour. Theresa May hat da wahrscheinlich auch einiges gelernt aus diesen wochenlangen Gesprächen, die sie mit der Opposition geführt hat. Aber es hat nichts genützt. Und wenn man sich Theresa May da mal angeschaut hat, das war ein Auftritt, man muss fast sagen, sie kam da so ein bisschen als Bittstellerin an. Sie hat ständig von Kompromissen gesprochen und hat ihre Kollegen im Parlament darum gebeten, dass sie jetzt bitte auch Kompromisse eingehen, denn es gebe immerhin eine Instruktion vom Volk, eine Instruktion ausgesprochen durch das Referendum vor 3 Jahren, und das müsse man jetzt einhalten. Wir können uns das mal kurz anhören.
I have compromised. Now I ask you to compromise too. We've been given a clear instruction by the people we are supposed to represent. So help me find a way to honor that instruction.
Also eine Theresa May hier, die ganz offen zugibt, dass sie Hilfe braucht im Parlament, um diesen Brexit-Deal noch irgendwie durchzubekommen.
Also eine wirklich neue Kompromissbereitschaft von Mays Seite aus. Die erfährt der Ablehnung. Was bedeutet das für den weiteren Prozess?
Naja, man könnte jetzt natürlich sagen, die Ablehnung ist schon da, das Ding ist tot. Man muss es eigentlich gar nicht mehr im Parlament zur Abstimmung stellen. Aber wir haben da natürlich diese Woche noch diese kleine Unbekannte, diese Europawahl. Und die könnte hier in Großbritannien nochmal einiges auf den Kopf stellen. Alle Umfragen sagen voraus, dass die Konservativen, also die Partei von Theresa May, massiv verlieren werden. Sie sind nur an Nummer 4 in den Umfragen weit abgeschlagen. Und dass eine neue politische Kraft, die Brexit-Partei, die Bühne betreten wird, die gerne auch ins Unterhaus möchte, die Brexit-Partei von Nigel Farage. Und da wird es interessant. Viele bei den Konservativen und natürlich auch bei Labour werden sich ganz genau ausrechnen, wenn diese Europawahl ein solches Desaster für beide Parteien wird, dann könnten bald Neuwahlen anstehen, dann könnte es zumindest einen neuen, möglicherweise extremeren Premierminister geben, Boris Johnson, der Name wird immer wieder gehandelt. Und da gibt es wahrscheinlich den ein oder anderen unter den Abgeordneten, der sich dann denkt, bevor wir in dieses Szenario einsteigen, sollten wir vielleicht lieber einen Brexit-Deal von Theresa May, einem solchen Deal zustimmen, ob er uns nun gefällt oder nicht. Also da wird sicher einiges abhängen von den Europawahlen, die hier schon am Donnerstag stattfinden. Und in 2 Wochen will Theresa May dieses heute vorgestellte Paket dann im Parlament zur ersten Abstimmung vorstellen.
Also kurz zusammengefasst, Herr Armbruster, ein schlechter Tag für May, möglicherweise ein guter Tag für Boris Johnson. Oder ist es noch zu früh?
Kann man so sagen. Kann man so sagen. Auf jeden Fall deutet sich hier an, dass Theresa May, dass ihre Zeit wirklich zu Ende geht. Man kann das so vielleicht festhalten, dieser Versuch, diesen Brexit-Deal durchs Parlament zu bringen in 2 Wochen, das wird sozusagen ihr Finale sein. Das wird der Zeitpunkt sein, nachdem sie sagen kann, ich habe jetzt wirklich alles versucht. Ich bin auf Labour zugegangen, ich habe mein Deal 3-mal im Parlament vorgelegt. Zum Schluss habe ich nochmal ein Riesenkompromissangebot gemacht. Wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann sollte es wirklich nicht sein und dann muss es wahrscheinlich jemand anders ausprobieren. Also möglicherweise tatsächlich sozusagen der letzte Versuch für sie, das Ganze nochmal hinzukriegen.
Danke, Tobias Armbrüster, live aus London. Und wir kommen um 23.30 Uhr zu unseren Kurzberichten. Die Bundeszentrale für politische Bildung wehrt sich gegen die Abschaltung des Wahl-O-Maten. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln gestern werde eine Beschwerde vorbereitet, berichtet Birgit Becker.
Der Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung sagt, man sei dort völlig überrascht über das Kölner Urteil. Vor 8 Jahren gab es schon mal eine juristische Prüfung. Damals habe ein Gericht zugunsten des Wahl-O-Maten in dieser Form entschieden. Seit 2002 ist der Wahl-O-Mat online. Seither haben 6,5 Millionen Wählerinnen und Wähler Fragen beantwortet. Und der Wahl-O-Mat hat die Antworten mit Programmen von jeweils 8 Parteien verglichen. Für die Bundeszentrale ist der Wahl-O-Mat daher vor allem ein didaktisches Instrument, kein technisches Auslesegerät. Ziel sei keine Wahlempfehlung oder ein Parteienranking, das Programm diene vor allem der Information. Daher wird die Bundeszentrale morgen Beschwerde einreichen, in Köln und auch bei der nächsten Instanz, dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Donnerstag oder Freitag rechne man mit einer Entscheidung. Sollte die im Sinne der Bundeszentrale ausfallen, könnte der Wahl-O-Mat dann noch vor der Europawahl am kommenden Sonntag wieder online gehen. Im anderen Fall müsse das Konzept des Wahl-O-Maten ganz neu überdacht werden, so der Sprecher.
Nach mehr als einjährigem Ringen gibt es in der Bundesregierung eine Einigung über einen leichteren Abschuss von Wölfen. Matthias von Lieben.
Wölfe, die Nutztiere reißen, dürfen in Zukunft schneller gejagt werden als bisher. Das sieht der Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze vor, der dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio vorliegt und eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vorsieht. Wölfe sind durch EU-Recht streng geschützt. Eine Entnahme, also Tötung, ist derzeit nur möglich, wenn sie eine Gefahr für den Menschen darstellen oder einen für Tierhalter existenzbedrohenden Schaden verursachen. Diese Schwelle wird nun gesenkt. Wenn ein Wolf ein Nutztier reißt, soll in Zukunft der Abschuss einzelner Wölfe eines Rudels auch dann erlaubt werden können, wenn unklar ist, welcher Wolf genau zugebissen hat. Und zwar so lange, bis es keine weiteren Risse gibt. Für jede Entnahme bedarf es einer Genehmigung der Naturschutzbehörden der Länder. In Zukunft werde es einfacher, Herden vor wiederholten Rissen zu schützen. Zugleich bleibe der Wolf eine geschützte Tierart. So kommentierte Umweltministerin Schulze die Einigung. Dem Bund für Umwelt und Naturschutz in Brandenburg gehen die Pläne zu weit. Sie seien mit dem Schutzstatus des Wolfes nicht vereinbar. Die Umweltministerien aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben die Pläne als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Der Einigung vorausgegangen war ein wochenlanger Streit zwischen dem Umweltministerium von Sozialdemokratin Svenja Schulze sowie dem Landwirtschaftsministerium von Christdemokratin Julia Klöckner. Morgen soll der Entwurf bei der Kabinettssitzung verabschiedet werden.
Im Zusammenhang mit den Russland-Verbindungen von US-Präsident Donald Trump streiten Weißes Haus und Kongress um einen wichtigen Zeugen, Sebastian Schreiber.
Seit Wochen ist die Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller formal abgeschlossen, doch ist in Washington ein Streit um die Folgen entbrannt, ein Machtkampf der Gewalten. Der ehemalige Rechtsberater des Weißen Hauses, Don McGahn, ist einer der wichtigsten Zeugen der Russland-Untersuchung. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, hat McGahn deshalb vorgeladen. Das Weiße Haus teilte dem Ausschuss jedoch schriftlich mit, McGahn werde nicht vor dem Kongress erscheinen. Als ehemaliger Rechtsberater genieße er verfassungsrechtliche Immunität. McGahn könne nicht zur Aussage gezwungen werden. Die Demokraten im Kongress sehen das anders und drohen McGahn nun mit rechtlichen Konsequenzen. Die Demokraten wollen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus nutzen, um etwa weiter der Frage nachzugehen, ob Donald Trump als US-Präsident die Justiz behindert hat. Im Bericht zur Russland-Untersuchung heißt es, Trump habe seinen Rechtsberater angewiesen, dafür zu sorgen, dass Sonderermittler Mueller entlassen wird. Trump dementiert das. Dass Trump nun die Anhörung McGahns blockiert, heizt bei den Demokraten erneut die Diskussion darüber an, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anzustoßen. Es gilt jedoch weiter als höchst unwahrscheinlich, dass ein solches Impeachment im Kongress durchkommt. Auch im Streit über die Veröffentlichung von Finanzunterlagen des US-Präsidenten gibt es keine Einigung. Trump hatte gegen den Versuch der Demokraten im US-Kongress geklagt, über eine Buchhaltungsfirma an entsprechende Dokumente zu gelangen. Ein Bundesrichter entschied nun, dass das Vorgehen des Kongresses rechtens ist. US-Präsident Trump kündigte an, in Berufung zu gehen.
Im Streit um den Ausschluss des Netzausrüsters Huawei vom US-Markt hat die Regierung in Washington eine 3-Monats-Frist eingeräumt. Thorsten Teichmann.
Der Aufschub könnte Besitzern von Mobiltelefonen der Marke Huawei helfen und kleinen Mobilfunkanbietern im ländlichen Raum in den USA, zumindest für den Moment. Das heißt, wer bereits ein Huawei-Handy besitzt, kann das Betriebssystem Android in den kommenden 90 Tagen wie gewohnt auf seinem Smartphone aktualisieren und Programme laden, um Probleme zu beheben. Zuerst hatte der Anbieter des Betriebssystems, das US-Unternehmen Google, angekündigt, den Support ganz einstellen zu müssen. Der zweite Teil der vorübergehenden Erleichterungen betrifft die Anbieter von Mobilfunknetzen. Kleine US-Unternehmen, die speziell Netze im ländlichen Raum aufbauen, sind auf preiswerte Komponenten aus China angewiesen. Huawei ist weltweit einer der größten Ausrüster für Mobilfunk. Es gibt keine US-Unternehmen mehr, die Installationen für Mobilfunknetze herstellen. Auch deshalb haben kleine Anbieter Schwierigkeiten, in den USA Ersatz zu finden. Die US-Administration warnt beim Einsatz von Technologie des chinesischen Unternehmens Huawei vor Sicherheitsrisiken. China könnte Informationen abgreifen und im schlimmsten Fall Netze mit Huawei-Technologie kontrollieren. Washington versucht deshalb, China zunehmend von Geschäften auszuschließen. Diese Taktik ist auch von anderen Konflikten bekannt, zum Beispiel beim Handel zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik. Eine Alternative wäre es, sich international für gemeinsame Standards beim Aufbau von Mobilfunknetzen und die Überwachung dieser Beschlüsse einzusetzen. Für die Trump-Administration ist das derzeit aber kein Thema.
Die Lockerung der US-Sanktionen haben auch für etwas Erleichterung am US-Aktienmarkt gesorgt. Der Dow Jones rückte um 0,8% auf 25.877 Punkte vor. Und an der deutschen Börse haben die Umbaupläne bei ThyssenKrupp besonders interessiert. Was da genau geplant ist, berichtet Olaf Biernat.
Die Weichen für den radikalen Konzernumbau bei ThyssenKrupp sind gestellt. Der Aufsichtsrat hat dem Konzept von Vorstandschef Guido Kerkhoff zugestimmt. Die Entscheidung am Unternehmenssitz in Essen fiel einstimmig. Das neue Konzept sieht vor, die Verwaltung schlanker zu machen und den Tochtergesellschaften mehr Eigenständigkeit zu geben. Dazu zählen unter anderem der Bereich der Automobilzulieferung oder der Schiffbau. Außerdem soll die erfolgreiche Aufzugsparte an die Börse gebracht werden. Bis August dieses Jahres will ThyssenKrupp die Pläne konkretisieren. Mit der Entscheidung des Aufsichtsrats ist aber noch nicht klar, in welchen Bereichen die 6.000 Stellen abgebaut werden sollen. Die IG Metall will darüber noch verhandeln und dafür kämpfen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Vor allem die Mitarbeiter in den Stahlwerken, unter anderem in Duisburg, Bochum oder Siegen, sind in Sorge, weil allein 4.000 Stellen in Deutschland wegfallen sollen. Mit der Umstrukturierung reagiert der Konzern auf die gescheiterte Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata. Die EU-Wettbewerbshüter hatten Bedenken geäußert. Daraufhin hatte ThyssenKrupp den geplanten Zusammenschluss zurückgezogen.
Der ThyssenKrupp-Aufsichtsrat stimmt also diesen Plänen zu. Wie diese Pläne an der Börse angekommen sind, berichtet Jan Plate.
Beim Mischkonzern ThyssenKrupp stärkt der Aufsichtsrat dem Vorstandschef Guido Kerkhoff den Rücken. Es wurde einstimmig den Plänen des Vorstandes zur grundlegenden Neuausrichtung zugestimmt. Nun sollen die Pläne konkret ausgearbeitet und mit der Umsetzung begonnen werden. Weitere Details soll es im August geben. Unter anderem bedeutet das, dass die Aufzugsparte an die Börse kommt. Mit den Nachrichten vom Aufsichtsrat hat die ThyssenKrupp-Aktie heute fast 5% zugelegt. Wie geht es bei der Deutschen Bank und der Commerzbank weiter? Da hoffen Aktionäre diese Woche noch auf Antworten bei den Hauptversammlungen, nachdem zuletzt die Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank abgesagt wurde. Anteilsscheine der Deutschen Bank haben heute erst ein neues Rekordtief erreicht, aber schließlich 1% zugelegt. Papiere der Commerzbank haben vor der morgigen Hauptversammlung 0,25% nachgegeben. Der deutsche Aktienindex DAX konnte sich etwas von den Verlusten des Vortages erholen. Der DAX hat sich um fast 1% erholt auf 12.143 Punkte. Die USA lockern den Bann gegenüber dem chinesischen Handyhersteller Huawei und gewähren eine Übergangsfrist. Das hat Anlegern auch für Technologiewerte etwas Mut gemacht. Aktien von Infineon sind um 1% gestiegen, nachdem es gestern mit USA-Huawei-Handelskrieg Sorgen um fast 5% nach unten gegangen war.
23 Uhr, gleich 39 Minuten, der Deutschlandfunk mit der Sendung. Das war der Tag. Es ist das Prestigeobjekt der SPD in der Großen Koalition und das ist der große Zankapfel zwischen beiden Regierungspartnern, die Grundrente. Im Koalitionsvertrag ist sie fest eingeplant, aber die Finanzierung ist weiterhin offen. Da die Steuernahmen nicht mehr so stark sprudeln, wollte die SPD erst auf die Sozialkassen zurückgreifen. Jetzt haben sich Arbeitsminister Heil und Finanzminister Scholz auf ein anderes Finanzierungskonzept geeinigt. Dirk Rodenkirch liegt es exklusiv vor.
3 Millionen Menschen sollen laut Heil von der Grundrente profitieren.
Zu 80% Frauen sind Altenpflegerinnen, es sind beispielsweise auch Friseurinnen, es sind Lagerarbeiter, also fleißige Menschen, die sich das verdient haben.
Im Papier der SPD-Minister steht eine Friseurin als Beispiel, die rund 1500 Euro brutto verdient. Sie käme derzeit nach 40 Beitragsjahren auf eine Rente von rund 512 Euro. Nach dem SPD-Modell hätte sie künftig Anspruch auf eine Grundrente von rund 960 Euro. Wie das finanziert werden soll, haben Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz nun auch ausgetüftelt. An die Rücklagen der gesetzlichen Rentenversicherung wollen sie nicht ran. Das Geld für die Grundrente soll nach Angaben von Scholz überwiegend aus Steuermitteln kommen.
Erster Schritt, wir schaffen eine wirklich ärgerliche steuerliche Subventionen ab, die sogenannte Mövenpick-Steuer, das bringt 700 Millionen Euro.
Das heißt, für Hotelübernachtungen sollen wieder 19% Mehrwertsteuer erhoben werden und nicht mehr der ermäßigte Satz von 7%. Union und FDP hatten dieses Steuerprivileg für Hoteliers 2010 eingeführt. Punkt 2 von Minister Scholz, er plant mit Einnahmen aus einer europäischen Transaktionssteuer.
Das sieht so aus, dass wir das jetzt schaffen. Und dann können wir davon 500 Millionen verwenden, die dazu beitragen, dass alles zusammen finanziert wird.
Bei der Finanzierung helfen sollen auch höhere Rentenbeiträge der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitslose. Die Ministerien kalkulieren dem Entwurf zufolge für das erste Jahr der Grundrente, also 2021, mit Kosten von 3,8 Milliarden Euro. Bis 2025 steigt der Betrag auf jährlich 4,8 Milliarden. CDU und CSU lehnen eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung weiterhin ab. Aber auch die Finanzierungspläne der SPD stoßen auf heftige Kritik. Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion Peter Weiß bezeichnet sie als unsolide.
Da wird gerechnet mit Einnahmen, die gibt es noch gar nicht. Und vor allen Dingen, es wird ein tiefer Griff in die Krankenkassenversicherung vorgenommen. Und ich finde es für unsolide, aus Rücklagen der Sozialversicherungen eine Grundrente zu finanzieren. Also für uns ist unabdingbar ein solides Finanzierungskonzept, was diesen Namen verdient.
Weiß betont aber auch, die Union wolle mit der SPD wie verabredet eine Grundrente schaffen. Ob das SPD-Konzept die Verhandlungen der Regierungspartner weiterbringt, wird sich zeigen.
Dirk Rodenkirch über die Finanzierungspläne der Grundrente. Ab dem Jahr 2021 sind innerhalb der Europäischen Union Einwegplastikprodukte wie Geschirr oder Strohhalme verboten. Ein Meilenstein im Kampf gegen Umweltverschmutzung, auf den sich die Mitgliedstaaten da geeinigt haben. Ein wichtiger Bestandteil des Verbots ist auch der Einwegplastikbecher beim beliebten Kaffee to go. Dem will Bundesumweltministerin Svenja Schulze schon eher den Kampf ansagen, denn Deutschland ist hier Müll-Europameister. Caroline Born berichtet.
220 Kilo Verpackungsmüll verursacht jeder Deutsche pro Jahr. Zu viel für Umweltministerin Svenja Schulze.
Die Diagnose ist also vollkommen eindeutig. Wir Deutschen leben in einer Wegwerfgesellschaft. Es hat sich eine Wegwerfmentalität breit gemacht.
Die Folge? Überflüssige Einwegartikel, die nur kurz genutzt werden. Schulze will weniger solcher Wegwerfprodukte. Ein Beispiel dafür sind Einwegbecher, meistens für einen Coffee to go. Über 70% der Menschen nutzen in Deutschland solche Becher. Jeder verbraucht 34 Einwegbecher pro Jahr. 2,8 Milliarden sind das, hat das Umweltbundesamt herausgefunden. Schulze hat die Studie heute entgegengenommen.
Es sind stündlich die unvorstellbare Menge von 320.000 Bechern. Stündlich 320.000 Becher. Der verbundene Ressourceneinsatz, der ist überflüssig.
Es handelt sich um kunststoffbeschichtete Pappbecher oder reine Kunststoffbecher. Um sie herzustellen, brauche es Holz, Kunststoff, Wasser und Energie. Maximal 15 Minuten lang werde ein Becher laut der Studie zum Kaffeetrinken benutzt. Danach wandert er in den Müll, bestenfalls. Die Entsorgung sei für die Kommunen teuer. Noch schlimmer sei es allerdings, dass viele Becher achtlos weggeworfen würden. Sie landen auf der Straße oder in der Natur. Einwegbecher gehörten zu den 10 kunststoffhaltigen Einwegprodukten, die am häufigsten an europäischen Stränden bzw. in europäischen Meeren gefunden werden. Die Studie macht deswegen Vorschläge, um den Verbrauch von Einwegbechern in 3 Jahren zu halbieren. Zum Beispiel einen Littering-Fonds. Einzahlen soll, wer Einwegbecher benutzt. Die Gelder sollen dafür benutzt werden, um den öffentlichen Raum davon zu reinigen. Aber auch für Informationskampagnen. Die Bundesumweltministerin will sich mit den Ländern darüber abstimmen, welche Maßnahmen die Regierung ergreifen will.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir Regelungen im Verpackungsgesetz treffen. Hier können wir die Lizenzentgelte für Einwegbecher erhöhen, sodass der Einsatz insgesamt eben unattraktiver wird und damit mehr Weg auch wirtschaftlicher wird.
Schulze will also die Einweghersteller stärker zur Kasse bitten. Dafür will sie erstmal auf Freiwilligkeit setzen, also zum Beispiel auf die Kioskbesitzer zugehen und für ein Mehrwegsystem werben. Wie so ein System aussehen könnte, erklärt Thomas Lüter von FairCup, ein Mehrwegbecher, der gegen ein Pfand geliehen werden kann.
Sie können unseren Becher an unterschiedlichsten Standorten beziehen, ja, produzieren damit keinen Müll mehr in dem Moment, können das Lebensmittel oder das Getränk, was drin ist, ganz normal verzehren und geben den Becher anschließend wieder ab.
Über 500 Mal kann so ein Mehrwegbecher gespült und wiederverwendet werden, also deutlich häufiger als die Einwegbecher. Ein Verbot will Schulze bei Bechern aus Polysterol, ein geschäumter Kunststoff, der schwer recycelbar ist. Grundlage dafür ist die Single Plastic Use Richtlinie der EU, die Einwegplastikprodukte verbieten soll, wie Trinkhalme oder Plastikgeschirr. Der Ministerrat hat sie heute verabschiedet.
Der Beschluss der EU ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, weil diese Richtlinie wirklich richtig gut ist und richtig gut gelungen ist. Und sie ist auch für uns hier eine Weichenstellung, weil wir damit einen Abschied aus der Wegwerfgesellschaft einleiten können.
2021 soll die Richtlinie gültig werden. Svenja Schulze will schon früher mit den Supermärkten verhandeln, damit schneller weniger Verpackungsmüll verbraucht wird.
Mittlerweile hat der kleine Ort Lüchte im Kreis Lippe traurige Berühmtheit erlangt. Er steht gleichzeitig für unfassbare Verbrechen an Kindern, für massenhaften Missbrauch. Und Lüchte steht auch für einen handfesten Polizei- und Ermittlungsskandal. Zahlreiche Fehler und Versäumnisse gab es bei der Aufarbeitung der Verbrechen, sodass der Düsseldorfer Landtag nun einen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen will. Moritz Küpper.
Der Polizei- und Polizskandal in Lüchte gehöre endlich aufgeklärt, so Thomas Kutschaty, Chef der NRW-Landtags-SPD, die als größte Oppositionsfraktion nun beschlossen hat, nach Zulassung der Anklage gegen die Hauptbeschuldigten einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu beantragen.
Wir sind der Auffassung, dass wir diese Aufarbeitung dieses Falls nicht mehr dem Innenminister überlassen können. Zu vielschichtig sind die Dimensionen dieses Falls. Zu einseitig die Erklärungsversuche von Herbert Reul.
Bereits vor Wochen hatte die SPD den Rücktritt von NRWs Innenminister Herbert Reul, CDU, gefordert, sich aber hinsichtlich eines Untersuchungsausschusses zurückgehalten. Durch die nun getroffene Entscheidung der SPD, AfD und Grüne in NRW hatten die Forderung nach einem U-Ausschuss bereits vor einiger Zeit erhoben, ist der Beginn einer politischen Aufarbeitung nur noch eine Formalie, da die Genossen als größte Oppositionsfraktion im Parlament über genug Stimmen verfügen. Ende Januar war die Missbrauchsserie von Lüchte im Kreis Lippe bekannt geworden. In den darauffolgenden Wochen gab es zahlreiche Ermittlungspannen und Behördenfehler. Beispielsweise verschwand Beweismaterial aus einer Polizeistation oder wurde erst bei nachträglichen weiteren Durchsuchungen belastendes Datenmaterial gefunden. Auch habe das NRW-Innenministerium, so Oppositionsführer Kutschaty, zu spät gehandelt.
Diese Art der Fehlerkultur beim Innenminister lässt nicht erwarten, dass dieser Minister ernsthaft in der Lage ist oder ein Interesse daran hat, diesen größten Missbrauchsskandal und einen der größten Polizeiskandale unseres Landes wirklich aufzuklären.
41 Opfer, die über Jahre hinweg auf einem Campingplatz sexuell missbraucht wurden, sind bislang identifiziert. Die meisten der betroffenen Kinder waren zur Tatzeit zwischen 3 und 14 Jahre alt. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 8 Beschuldigte, von denen 3 in Untersuchungshaft sitzen. Gegen 2 Hauptbeschuldigte erhob die Staatsanwaltschaft Detmold bereits Anklage beim Detmolder Landgericht. SPD-Mann Kutschaty sieht nun aber auch eine politische Verantwortung bei NRW-Regierungschef Armin Laschet.
Der Ministerpräsident dieses Landes bezeichnet unseren Innenminister als den besten Innenminister seit 50 Jahren. Ein Ministerpräsident, der es bis heute nicht geschafft hat, ein Wort an die Opfer dieses grausamen Verbrechens und an die Menschen in der Region Lüchte zu äußern. Diese Prioritätensetzung wird bestimmt auch der Untersuchungsausschuss aufklären können, inklusive der Fragen, wann genau wer wann wovon Bescheid wusste.
Im Juni soll der Untersuchungsausschuss nun voraussichtlich eingesetzt werden.
NRW-Korrespondent Moritz Küpper berichtete. Eigentlich war es ein Wunder, dass Niki Lauda überhaupt so lange gelebt hat. Eigentlich war sein Leben schon vor 43 Jahren so gut wie zu Ende. Da saß er in 800 Grad heißen Flammen in seinem brennenden Formel-1-Wagen auf dem Nürburgring. Auch einen Flugzeugabsturz hatte er mal überstanden. Niki Lauda hat mehrere Leben geführt, eins aufregender als das andere. Clemens Fehren konnte jetzt mit einem Nachruf.
Im Kreise seiner Familie sei er am Montag friedlich entschlafen. Dies gaben seine engsten Angehörigen per E-Mail bekannt. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer seien und blieben unvergesslich. Und wörtlich fügt seine Familie hinzu, sein unermüdlicher Tatendrang, seine Gradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Niki Lauda am 22. Februar 1949 als Sohn einer wohlhabenden industriellen Familie in Wien geboren, verfolgte sehr zielstrebig und konsequent seine Ambitionen, zunächst im Rennsport, später in der Geschäftswelt als Unternehmer. Mit 25 Jahren gewann er seinen ersten Grand Prix, dominierte die anschließende Saison, bis es im August 1976 zum folgenschweren Unfall auf dem Nürburgring kam, bei dem er sich schwerste Verbrennungen zuzog. Vor allem die Lunge wurde in große Mitleidenschaft gezogen. Damals gab der behandelnde Arzt über Telefon bekannt:
Die Lungenfunktion ist arg mitgenommen und wir wollen hoffen, dass keine zusätzliche Infektion in die Lunge hineingelangt.
Nur 42 Tage später bestand Lauda darauf, erneut ins Rennen zu gehen. Rückblickend sagt er:
Ich bin ja vor dem Unfall als Rennfahrer geboren worden, nur ein Ding im Schädel zu haben, so schnell wie möglich eine Weltmeisterschaft zu erringen. Und der Unfall natürlich, wenn man da am Totenbett liegt, ist natürlich schon ein Aufwachen aus dieser sogenannten Traumwelt, wo man sagt, je mehr ich Gas gebe, desto mehr kann ich gewinnen. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben relativieren müssen und plötzlich einzusehen, dass man doch als kleiner Mensch in einem riesen Universum einmal ganz schön auf die Seife steigen kann.
Zunächst nur als notwendiger Schutz gedacht, wurde seine Kopfbedeckung zu einem Markenzeichen.
Ich habe immer eine Kappe auf, um mich zu schützen vor meinen sogenannten Brandverletzungen, und dass gleichzeitig damals eben ein Schriftzug drauf war, das war die logische Konsequenz daraus. Das habe ich halt dann konsequent weitergeführt.
Niemals halbe Sachen machen. Mit dieser Konsequenz konnte Lauda 1977 und nochmals 1984 die Weltmeisterschaft gewinnen. Die gleichen Eigenschaften sorgten auch dafür, dass er als Unternehmer erfolgreich wurde.
Meine Stärke, glaube ich, kommt durch Training des Sports, mit Niederlagen zum Beispiel oder anderen Rückschlägen zu versuchen, wenn es eng wird oder schwierig wird, dann eben besondere Leistungen zu bringen, um da so schnell wie möglich wieder herauszukommen.
Bereits Ende der 70er Jahre gründete Lauda seine eigene Airline, die er zwei Jahrzehnte später an die Austrian Airlines verkaufte. Der Luftfahrtindustrie blieb der leidenschaftliche Pilot weiterhin verbunden. Seine neue Fluglinie Niki ging später in die Air Berlin auf. Zeit seines Lebens litt er immer wieder an den Folgen dieses schweren Unfalls vom August 1976. Im Sommer 2018 musste er sich in Wien einer Lungentransplantation unterziehen. Angst vor dem Tod habe er nicht, bekannte er gegenüber dem ORF.
Nein, an und für sich nicht. Ich weiß, dass mein Leben irgendwann einmal zu Ende sein wird. Wie das zu Ende sein wird, kann ich ja nicht mitbestimmen. Das wird irgendwie einmal von oben entschieden werden. Und auch damit kann ich leben.
Bei seinem 70. Geburtstag im Februar dieses Jahres bedankte er sich für die zahlreichen Glückwünsche mit den Worten: Ich komme wieder zurück und es geht volle Pulle bergauf.
Im Alter von 70 Jahren ist Niki Lauda gestorben. Und das beschäftigt auch die Zeitung von morgen. Dietmar Reiche jetzt mit der Presseschau und einer kleinen Auswahl.
Ja, die Westfälischen Nachrichten aus Münster schreiben zu dem Formel-1-Rennfahrer: Niki Lauda war einer der größten Sportlegenden des 20. Jahrhunderts. In einer Ära der Formel 1, als tödliche Unfälle zum Rennalltag gehörten, verschob er die Grenzen noch einmal. Er balancierte auf dem Grat zwischen Tod- und Heldenepos. Lauda war immer einer, der an die Grenzen stieß. Das war sein Programm. Sein Leben, das Leben eines Getriebenen, bleibt ein unvergesslicher Husarenritt. Und wir bleiben bleiben in Österreich. Da geht es um die Regierungskrise und den bevorstehenden Misstrauensvotum. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: Allen Appellen zur Staatsräson zum Trotz ist es geradezu die politische Pflicht der Opposition, Bundeskanzler Kurz Anteil an der Krise kenntlich zu machen. Das kann nicht gelingen, indem sie eine Minderheitsregierung toleriert oder einem Expertengremium den Segen gibt. Die Sozialdemokraten sollten sich nicht beirren lassen. Sie geben ein Votum über den Kanzler ab, selbst wenn sie ihn an der Seite der nun geächteten FPÖ aus dem Amt wählen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung warnt, sollten die FPÖ und weite Teile der Opposition mit einem erfolgreichen Misstrauensantrag gemeinsame Sache machen, ginge Sebastian Kurz nicht als amtierender Kanzler in den Wahlkampf, sondern als gestürzter Kanzler. Nun ins Inland. Das Bundeskriminalamt soll mehr Personal bekommen für den Kampf gegen die sogenannte Clan-Kriminalität. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht langjährige Versäumnisse bei der Politik. Heute wird die Clan-Kriminalität neu entdeckt und der Eindruck vermittelt, mit neuen Stellen und hartem Durchgreifen könne dieser großfamiliären Form organisierter Kriminalität bald der Garaus gemacht werden. Immerhin, endlich gibt es die ersten Lagebilder. Die Herausforderungen einer länderübergreifenden Koordination sind erkannt, ebenso die geldwaschenden Geschäfte der Clans, von Mord, Totschlag und Erpressung noch gar nicht zu reden. Der Berliner Tagesspiegel notiert, die Erwerbsmodelle der Clans sind Gift für diese Gesellschaft. Sie zerstören ein Zusammenleben, das auf Respekt beruht und auf der Achtung der Freiheitsrechte von anderen. Mehr Polizei auf der Straße, mehr Ermittler wären ein Fortschritt. Die Neue Osnabrücker Zeitung befasst sich mit den Vorschlägen, den Gebrauch von Einwegbechern einzuschränken. Die Müllberge leerer Kaffeebecher müssen schrumpfen, aber wäre eine Strafsteuer der beste Weg dorthin? Eher nicht. Die Hersteller würden die paar Cent auf die Preise aufschlagen, die Kaffeeverkäufer diesen Aufschlag an die Kunden weitergeben. Der Coffee to go würde etwas teurer, der Müllberg aber nicht kleiner. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg spottet: Die bösartigen Coffee-to-go-Becher sind in aller Munde. Was mal als Statussymbol für Hipster anfing, ist nun das Umweltsünderprädikat. Die Deutsche Umwelthilfe fordert nun ein bundesweites Pfandsystem für Mehrwegbecher. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Bedenkt man, Fastfoodketten, Tonnen von Mikrowellenessen, doppelt und dreifach eingepackte Klamottenstücke und in Plastik gehülltes Gemüse, wirkt die Hexenjagd gegen Kaffeebecher eher scheinheilig.
Leseproben aus den Zeitungen von morgen waren das schon mal von Dietmar Reiche. Danke für diese Presseschau. Das waren die wichtigen politischen Themen dieses Tages. Hier folgen die Nachrichten, dann die Kultur vom Tage und die Radionacht. Morgen früh ab 5 Uhr dann die Informationen am Morgen. Ich bin Jonas Rehse, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.